Manchmal fühle ich mich wie im siebten Himmel, schwebe auf Wolke 7. Es sind Glücksmomente, Glücksgefühle. Wir haben so diesen Ausdruck, ich fühle mich wie im siebten Himmel. Wo der jetzt genau herkommt, weiß ich auch nicht genau. Aus der jüdischen Tradition, griechisch, Mythologie, Aristoteles sprach von den sieben Sphären, vielleicht kommt es von daher. Aber meistens werden wir relativ bald wieder geerdet und landen mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen. Aber der Himmel, dieser Ausdruck, das Glücklichsein, im siebten Himmel sein, es beschäftigt uns schon. Der Himmel, was ist da wohl? Und Paulus, immerhin, war schon im dritten Himmel, sagt er. Ich war im dritten Himmel. Ich will mich nicht meiner Person rühmen, aber das, was ich dort gesehen und erlebt habe, ist unaussprechlich, hat er gesagt. Paulus im dritten Himmel. Und auch wir interessieren uns für den Himmel, weil hier ist so manches, was mühsam ist, was uns Mühe macht, was leidvoll ist, was unerklärlich ist. Und der Himmel, was geht da jetzt ab? Was wird da eines Tages sein im Himmel? Ist ja nicht da, wo die Wolken aufgehängt sind, sondern ist da, wo Gott wohnt. Auch Salomo, der den Tempel bauen durfte, hat schon bei der Einweihungsfeier gesagt, letztendlich wohnt Gott nicht in Gebäuden, die Menschen aus Stein bauen. Und heute wohnt er in seiner Gemeinde. Wir sind der Tempel und jedem Einzelnen, wir sind der Tempel. Und der Himmel ist sein Thron und die Erde sein Schemel. So ist das leicht umschrieben. Der Himmel. Mein Navi im Auto, der hat, wenn ich den so anmache und dann durchscrolle durch die Ziele, wo ich schon überall war, da sind sehr viele schöne Stationen dabei. Urlaubsstationen, Besuche bei lieben Menschen, wo wir die Adresse eingegeben hatten, auch unsere Kinder natürlich. Inzwischen brauchen wir da kein Navi mehr. Und viele andere Ziele, geschäftlich, wo ich hinfahren musste. Und so kann ich die ganzen letzten Jahre sehen, verbunden mit vielen guten Erinnerungen. Aber ich muss sagen, die schönste Adresse, die steht ganz oben, die ist hinterlegt sozusagen. Da steht einfach nur nach Hause. Ja, versteht ihr? Und als wir in der Ostsee im Urlaub waren, auch wieder dann zum Schluss nach Hause. Hat was. Ne? Vielleicht, wie ist denn dein Lebensnavi eingestellt? Wo zielst du eigentlich hin? Ist da auch nach Hause, steht da auch zum Himmel? Oder sind da viele andere Ziele, gute Ziele, durchaus in der Liste, die du durchscrollen kannst? Und ich muss meinen Navi immer wieder mal neu einstellen, weil da kommen Ziele, die spielen sich nach vorne, kommen nach oben. Und dann muss ich wieder zu mir sagen, mein Ziel ist zum Himmel. Und zwar nicht auf dem ökonomischsten Weg, wo ich am wenigsten Energie verbrauche, auch nicht auf dem cleversten Weg. Bei mir sind das so die Einstellungen, ich weiß gar nicht genau, was das ist, so mich irgendwie so durchschlängeln, sondern auf dem schnellsten Weg. Also ich will Energie verbrauchen und möglichst schnell oben ankommen. Und dann sagt mein Navi noch, und übertrag das bitte auf dein Leben, altes Ziel ersetzen. Versteht ihr, wenn alte Ziele, falsche Ziele, irgendwas sich da hochspielt, so gut sie sind, dann sage ich, jawohl, alte Ziele ersetzen nach Hause. In den Himmel. Was ist eigentlich im Himmel? Hab's schon angedeutet. Da, wo Gott wohnt, kannst du das glauben, dass Gott dort wohnt im Himmel? Was geht jetzt gerade im Himmel ab? Ich möchte euch eins mal sagen, im Himmel ist Dauerparty, Dauerfeiern. Warum? Jesus hat in seinen Gleichnissen angedeutet, Lukas 15, verschiedene Ideen. Der Hirte ist unterwegs, lässt 99 gerechte Schafe, wohlbehaltene Schafe stehen, sucht das eine, das verloren ist. Und dann findet er es, trägt es nach Hause auf seiner Schulter. Und dann heißt es, da ist Freude im Himmel. Über einen, der gekommen ist, um mit Gott zu leben. Da ist da die Frau, auch wieder ein Gleichnis, die verloren, etwas verloren hat. Und sie sucht und sucht und dann findet sie es. Und dann ruft sie alle Freunde zusammen und feiert, dass sie das wieder gefunden hat. Und dann sagt Jesus, genau so ist es im Himmel, wenn du gefunden wirst. Da ist Freude bei den Engeln. Die Engel sind immer am Feiern, weil jeden Tag fängt ein Mensch ein Leben mit Jesus an, stündlich, minütlich. Das sind Muslimen, Buddhisten, Getaufte, Nichtgetaufte, Agnostiker, Atheisten, alle möglichen Schattierungen. In jedem Augenblick fängt ein Mensch auf dieser weiten Erde ein Leben mit Jesus an und dann ist Grund zur Feier im Himmel und da wird ständig gefeiert. Im Himmel wird ständig gefeiert. Deswegen freue ich mich auch, eines Tages dort anzukommen, weil da eine gute Atmosphäre ist und dann will ich dabei sein. Ich freue mich, eines Tages im Himmel zu sein. Wie ist das eigentlich so mit Gott? Feiert er irgendwie auch mit? Lacht Gott? Jubelt Gott? Oder wie ist er eigentlich so drauf, als wenn ich das mal so sagen darf? Also versteht mich, keiner weiß, von uns weiß, wie Gott ist. Ja, wir haben nur bruchstückhafte, kleine Einblicke. Lacht Gott? Kennst du Diokletian? Nicht? Schon irgendwie ein bisschen eine Lücke bei dir. Also, ja. Ich sage dir mal seinen vollständigen Namen. Diokletian, Jovian, Maximian, Herkuleus, Caesareus, Augusti. Jetzt klickt es vielleicht, kennst du immer noch nicht. Römischer Kaiser, 300 nach Christus. Der hielt sich für sehr, sehr wichtig. Er hat sich hasste diesen Gott. Er hasste die Christen. Er hat sich ein Programm gegeben, ich werde das Christentum ausrotten. Und er hat es auch geschafft. Hat sich eine Münze prägen lassen mit der Inschrift, das Christentum ist ausgerottet. Und an Grenzen des Römischen Reiches hat er Monumente aufstellen lassen, erstmal um sich selbst zu feiern. Und auch der Name der Christen ist ausgelöscht. Der Aberglaube an Christus ist ausgelöscht. Warum habe ich das erzählt? Jetzt kennst du ihn erstmal. Gute Bildungs, haben auch einen Bildungsauftrag hier. Vergiss ihn wieder. Denn Gott lacht im Himmel. Gott lacht auch so, versteht ihr? Ich habe noch mehr Aspekte. Aber Gott lacht. Über so viel Hochmut brauchst du euch nicht erklären. Uns gibt es immer noch. Der Gott lebt auch noch. Gott im Himmel, Psalm 2, lacht. Die Könige der Erde haben sich verbündet gegen den Herrn. Die Reiche sind aufgestanden. Doch der, der im Himmel thront, lacht und spottet. So uns nicht falsch verstehen. Gott lacht nie über unser Leid oder irgendwas. Ne? Aber es gibt auch diesen Aspekt, wenn Menschen sich so aufblasen, dann lacht Gott. Ja. Er hat keine Angst, er ist auch nicht verwirrt, wenn es hier gegen ihn geht. Er ist auch nicht deprimiert, wenn Menschen sich als Gegner aufspielen. Gott lacht darüber. Juri Gagarin, 1961, sowjetischer Weltraumpilot, war eine Stunde 48 Minuten im Weltraum. Als er zurückkam, hat er vielleicht einen der dämlichsten Sprüche getan. Ich war im Weltraum, aber Gott habe ich nicht gesehen. Ja. Psalm 37, auch nochmal. Der Herr lacht. Er ist schon längst gestorben. Er wird den Herrn eines Tages sehen. Ne? Ja. Auch du wirst den Herrn eines Tages sehen. Freiwillig oder unfreiwillig. Rate dir, lade dich ein, gut vorbereitet zu sein. Aber es gibt auch ein anderes Lachen Gottes, nicht nur dieses über die aufgeblasenen Menschen, die so hochmütig sind. Es gibt auch ein anderes Lachen Gottes, ein Jubel Gottes. Und das möchte ich noch nicht gleich verraten, da möchte ich noch ein bisschen drauf zusteuern. Es ist ein wunderbarer Vers. Und wenn ihr heute aus der Predigt alles wieder vergesst, 98% oder so vergisst man ja eh, ne? Würde ich mich wünschen, ist mein Wunsch heute Morgen, dass du diesen Satz, den ich gegen Ende dann sagen werde, dass du den mitnimmst und nicht vergisst. Aber die Bibel ist nicht nur jetzt ein Zitaten-Schatzkästlein und Steinbruch für gute Verse, die man sich in Kühlschrank, Facebook oder Status irgendwie reinstellen kann, sondern wir denken in Zusammenhänge. Kontext. Kontext ist King, sagen die bibeltreuen Ausleger, Kontext ist King. Und deswegen möchte ich ein klein bisschen ausholen, um auf diesen Zielvers zuzusteuern. Und ich möchte heute über Zephania sprechen, ein Prophet, kleiner Prophet. In meiner Bibel Seite 1166 zu finden. Schwer zu finden, nur zwei Seiten. Zwischen Habakuk, so hieß mein Hamster früher, und Haggai. Da ist Zephania. Wir wissen nicht viel über ihn, außer dass vier Generationen genannt sind, wo er herkommt. Er war über drei Ecken mit dem König verwandt. Und er wurde in eine Zeit geboren, da war das, die große Zeit Israels schon längst vorbei, geteilt. Nordreich, Südreich, und er, Zephania, wurde in Juda geboren. Und zu der Zeit regierte der König Manasse. Und es war ein übler Bursche, der sich da nahtlos einreiht. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Und Manasse hat es besonders hart getrieben. Er hat im Tempel Salomo eingeweiht, Aschera-Säulen aufrichten lassen. Er hat überall Götterhöhen eingerichtet, wo Götter angebetet wurden. Es gab Tempelhurerei im Tempel, am Tempel, mit Männern. Die Israeliten haben ihre Kinder durchs Feuer geschickt, um dem Gott Moloch Opfer zu bringen. Liebe Geschwister, das war ein Juda in Israel. Ja. So schlimm war es. Diese Zeit wird Zephania geboren. Sein Name heißt Gott bewahrt, auch in dieser Zeit, auch in einer schwierigen Zeit, bewahrt Gott. Und er ruft seine Leute. Zephania war einer davon. Manasse war dann weg, dann kam der Sohn Amnon, der wurde nicht alt, nur 2 Jahre alt. Und dann kam der nächste König, Josia, und in dessen Zeit war Zephania dann wirksam. Josia wurde mit 8 Jahren schon König. Man könnte sagen, eine Marionette, aber Moment, der war gar nicht so schlecht drauf. Als er 16 war, hatte er ein Gotteserlebnis. Und er sagt, da muss doch noch irgendwo, in dieser ganzen schrecklichen Situation in dem Land, muss doch noch irgendwo das Wort Gottes sein. Es ist verloren gegangen, liebe Leute, es ist verloren gegangen. Und das Gesetzbuch Gottes wird gefunden. Und Zephania lässt es sich vorlesen, er ist tief ergriffen. Gott berührt ihn. Und dann fängt er an aufzuräumen im Land. Lässt diese Häuser der Tempelhurer abreißen, die Höhen abräumen, die Götzenbilder im Tempel zerschlagen, überall. Ne? Und er räumt richtig auf. Ein guter Mann, Josia. Aber, vielleicht auch mal wichtig in unsere Zeit hinein, ein christlicher König, eine christliche Regierung macht noch kein christliches Volk, weil Gott ins Herz hineinschaut. Es ist hilfreich, wenn ein König, wenn eine Regierung gute Gesetze macht, damit manche Dinge stabilisiert sind im Sinne Gottes. Aber wir werden dadurch noch nicht gottesfürchtig. Und so war es leider in Juda dann auch. Zephania musste auftreten und Gericht verkündigen, trotz Josia. Weil das Volk hatte nicht in diesem Maße dieses Gotteserlebnis wie Josia. Mitlaufen ist die eine Sache. Selbst mit Gott in Verbindung kommen und deine Angelegenheiten mit Gott regeln. Das ist dein Auftrag, dein Job. Auch heute Morgen. Jemand da ist, der Dinge mit Gott noch nicht geregelt hat. Gott möchte mit dir in Einklang leben. Er lädt dich ein. Er braucht dich, er will dich, liebt dich. Manchmal ist es so ein bisschen abgegriffen. Gott liebt dich. Ich möchte es mal ein bisschen anders sagen, obwohl es eigentlich ein bisschen flacher klingt. Gott mag dich. Gott mag dich. Mir fällt übrigens gerade ein, habe ich vorhin vergessen. Wenn wir zum Himmel, ich komme wieder in die Kamera, keine Angst, ich hau nicht ab. Ich habe mir damals so als Jugendlicher mal so ein T-Shirt, glaube ich, bei einem Christian Rock-Konzert habe ich es gekauft. Da steht drauf, ich habe es immer noch, passt auch noch so. Aber es ist degradiert inzwischen, ist nur noch bei der Gartenarbeit. Da steht drauf, I'm only visiting this planet. Ich bin nur Gast sozusagen, ich besuche diesen Planeten nur. Ich sage es nochmal, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und Zephania muss Gericht sprechen über Israel. In großer Autorität, er sagt, das Wort des Herrn geschah zu mir. Und er spricht über 2 Themen. Das Gericht Gottes, das Juda erreichen wird, wobei das immer damit verbunden ist, mit dem eindringlichen Aufruf zur Umkehr. Wenn Gott Gericht spricht, ist immer noch der Aufruf zur Umkehr beinhaltet. Es ist noch offen. Die Tür ist offen, dass wir kommen können. Und auch das sagt Zephania. Ich werde der Tag des Herrn, er sagt es 19 Mal, der Tag des Herrn wird kommen. Aber kehrt um. Es ist Chance. Und zweitens, er begleitet seine Verkündigung immer mit der Verheißung, mit dem Trost, dass Gott sein Volk nicht vergisst. Dass er es wieder herstellen wird. Dass die Gnade größer ist als das Gericht. Was kann das Volk tun, um sich Gott zuzuwenden? Was können wir tun, um uns Gott zuzuwenden? Denn die Dinge, die Zephania Juda sagen musste, sind einerseits lokal und historisch auf Juda begrenzt, einerseits, die eine Komponente, aber alles, was Propheten sagen, hat immer auch eine zweite Komponente in unsere Zeit hinein und gilt uns, auch uns, weil wir sind auch inzwischen Kinder Abrahams und viele Verheißungen gelten uns auch. Zephania muss den Tag des Herrn ankündigen und er sagt, eure Anführer wird Gott richten. Sie sind wie brüllende Löwen, die Richter wie gierige Wölfe. Propheten sind hinterlistige Aufschneider, er packt richtig aus. Priester entweihen und tun dem Wort Gottes Gewalt an. Und die Ungerechten kennen keine Scham. Aber jetzt habe ich auch eine Gnadenbotschaft. Und die möchte ich euch so ein bisschen bringen jetzt aus Zephania 3. Er kündigt eine Erneuerung des Volkes an. Für die, die bereit sind mitzumachen. Er sagt, ich werde, richte ich euch von Gott aus, ein Volk gründen, das reine Lippen hat. Auch wir sind berufen, gerufen, mit reinen Lippen Gott anzubeten. Sie werden den Herrn anrufen und ihm gemeinsam und einträchtig dienen. Ich werde mir meine Anbeter suchen, sagt er. Und Israel oder du brauchst dich deiner Taten nicht mehr zu schämen, weil ich vergebe. Du brauchst dich deiner Taten, deiner Gedanken, deines Lebenslaufes nicht mehr zu schämen. Ich werde mir ein armes, sagt er jawohl, und ein demütiges Volk zusammensuchen, die allein auf den Herrn trauen, auf seinen Namen. Und ich fasse es immer so ein bisschen zusammen. Und ich werde sie weiden und sie werden sich lagern ohne Furcht. Da ist Weite da für uns in aller Bedrängnis, in aller Hoffnungslosigkeit, in den Mühen des Lebens. Ist Weide für uns da. Ich werde sie weiden und lagern ohne Furcht. Und dann jauchze Israel, Tochter Zion, freue dich. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen vor deinem Herrn. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen. Er ist bei dir. Und es gilt immer uns, damit es klar ist. Es gilt immer uns. Der Herr, der König Israels, ist bei dir. Du musst dich vor keinem Unheil mehr fürchten. Zephania 3, Vers 15. Vers 16, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht sinken. Und dann kommt mein Vers, auf den ich mich freue, den müsst ihr euch merken, bitte. 3, Vers 17. Die Übersetzer, ich habe viele Übersetzungen gelesen, ringen darum sozusagen, wie kann ich das ausdrücken, in Worte fassen. Deshalb gibt es so viele Nuancen dieses Verses. Und er ist wunderbar. Er sagt, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Wow. Ich habe mir diese Schlussaussage des Verses 17 die Tage immer wieder selbst gesagt. Bei mir ist auch noch nicht durchgerutscht richtig. Gott jubelt, wenn er an mich denkt. Dass mich irgendwie liebt oder mich mag. Ja, klar. Oder ja, auch schon toll. Aber wenn er an mich denkt, jubelt er. Ist immer verbunden mit Umkehr, ganz klar. Das wird uns auch nicht, das ist nicht einfach nur so ein, läuft von alleine. Ist immer dann, wenn wir beim Herrn angekommen sind und mit ihm gehen, auch uns abwenden von unseren üblen Gedanken, von unseren üblen Praktiken, von unseren Wegen, dann jubelt Gott. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Und er, ich komme nochmal auf den Vers 17, ist ein Held, um dir zu helfen. Er ist ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er bisher auch schweigen in seiner Liebe, so jubelt er nun laut über dich. Andere Übersetzungen versuchen es zu sagen, er jubelt mit Jauchzen, er jauchzt mit Jubeln, immer so in der Art, über dich, weil es dich gibt, weil er dich geschaffen hat. Gott jubelt über dich, ja, es gilt dir, Gott jubelt über dich, wenn er an dich denkt. Und er denkt immer an dich. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Aussage heute Morgen in dein Herz kommt, dass sie dich stärkt, dass sie dir ein Selbstbewusstsein gibt. Nicht hochmütig, da lacht Gott, hat man vorhin, ne? Erinnert euch? Er hat gesagt, ich bereite mir einen demütigen Menschen vor. Und dann jubelt Gott über dich. Der König David sagt die Bibel, war ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht, weil er so gut war, sondern hat Übles getan, aber weil er umgekehrt ist. Und dann jubelt Gott. Wir hatten diesen Donnerstag eine Männergruppe und quasi zufälligerweise ging es auch so ein bisschen um dieses Thema, hat einen Impuls mitgebracht, vorbereitet und ich hatte, oh danke, kann ich für die Predigt, darf ich das mitnehmen? Hat er gesagt, ja. Und zwar hat er gesagt, und wir können es jetzt hier direkt machen, stell dir vor, du bist im Gottesdienst und mach einfach mal deine Augen zu. Und ich würde euch jetzt dazu mal einladen, ich mag es nicht, hier von vorne so in die Menge zu dirigieren. Also ihr könnt mir trauen, versteht ihr euch? Das hasse ich eigentlich. Okay, aber macht doch einfach mal die Augen zu. Trauen wir es uns mal. So hat er es erzählt. Mach mal die Augen zu. Und dann kommt Jesus rein, setzt sich neben dich, legt seinen Arm um dich und sagt, ich mag dich. Ich mag dich. Und ich darf dir ausrichten von meinem Vater, mit dem ich eins bin. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Jetzt macht er die Augen wieder auf, bitte, sonst habe ich das Gefühl, ihr seid eingeschlafen. Erwiderst du sein Lächeln? Wie es an unsere Enkelin denke, 8, 9 Monate alt, wenn die Mutter sie anschaut und sie lächelt, das Baby anlächelt, dann lächelt das Kind immer zurück. Es lächelt übrigens auch zurück, wenn ich sie anlächle. Toll. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Baby dich anlächelt. Wow. So ist es auch mit Gott. Er lächelt dich an, er jubelt über dir und ich hoffe, es findet in deinem Gesicht, in deiner Lebensführung, in deiner Lebenseinstellung Widerhall. Wenn wir nach dem Gottesdienst, was ja heute der Vers ausgewählt ist, den aaronitischen Segen sprechen, ist es auch damit drin, sein Angesicht leuchtet über dir. Das ist genau dieser Gedanke, dieses Lächeln Gottes über dir. Und ich würde die Band schon mal nach vorne bitten, weil wir haben zurzeit ein wunderbares Lied, was so in unseren Gemeinden unterwegs ist. Und da geht es genau um diesen Gedanken, dass Gott jubelt, das ist damit eingespielt in die Textierung, dass Gott über dich jubelt, dass Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Wenn dein Herz voller Schatten ist, gibt es da diese Zeile, dann strahlt sein Lächeln über dir. Ihr erinnert euch vielleicht, habt es auch schon mitgesungen, gehört, dieses Lied. Wir werden es jetzt gleich zusammen singen. Nach dem Amen möchte ich dich nochmal einladen. Die Anteile aus dieser Predigt, 98% wirst du vergessen. Es geht nur um die 2%. Wie ist dein Navi eingestellt? Alte Ziele überspielen, Himmel. Bist du auf dem Weg mit Jesus? Kehrst du um, vielleicht auch von deinem Hochmut gegenüber Gott? Brauche ich nicht. Geht auch so, ein bisschen Anklang, christlich ist gut. Nein, wir brauchen Umkehr. Der Start mit Jesus ist keine Begleiterscheinung, ist eine Lebenswende. Ist nicht immer einfach. Ich finde sogar, manchmal geht es ohne Jesus vielleicht ein bisschen leichter. Überrascht euch vielleicht so ein bisschen. Aber wir Christen machen uns auch Gedanken über viele Dinge, die mir vorher egal waren. Ja. Lade dich ein, heute Morgen diese Sache mit Jesus wirklich festzumachen. Dann ist Party im Himmel. Dann jubelt Gott in besonderer Weise gerade über dich. Und wie gesagt, vergiss diese Aussage nicht. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Wir brauchen drei Gs, brauchen wir. Die anderen sind nicht so wichtig, aber die drei Gs, die ich jetzt sage, die sind richtig wichtig. Geliebt, gerettet aus Gnade. Diese drei Gs, ja? Geliebt, gerettet aus Gnade. Das ist mein Kurs Richtung Leben. Ich bin hier nur, I'm only visiting this planet. Mein Name ist nach oben eingestellt, lade dich ein, damit aufzuspringen, damit hineinzukommen. Gottes Lächeln ist über dir, wenn dein Herz voller Schatten ist. Vergiss nicht, sein Lächeln strahlt über dir. Amen.